Willkommen beim Radio Vatikan Podcast. Mein Name ist Balázs.
Ich bin Nico.
Und ich bin Eva. Unser erstes Thema heute ist die Mitgliederzahl der katholischen Kirche, die am 17. September veröffentlicht wurde. Ich möchte als erstes vorlesen, was die katholische Kirche auf ihrer offiziellen Facebook-Seite zu den Zahlen geschrieben hat. Bevor die Kirche die Zahlen veröffentlicht, haben sie diesen Text noch davor geschrieben. Zitat: Trotz eines leichten Mitgliederrückgangs zeigt die Statistik der katholischen Kirche in Österreich für 2024 ein Bild bemerkenswerter Stabilität. Während die Katholikenzahl auf rund 4,56 Millionen sank, verringerte sich die Zahl der Kirchenaustritte signifikant. Gleichzeitig stieg die Zahl der Wiedereintritte und Gottesdienstbesucher merklich an. Die stabile Beteiligung Ehrenamtlicher und die hohe Reichweite digitaler Übertragungen deuten auf eine vitale Gemeinschaft jenseits reiner Mitgliederzahlen hin. Die Zahlen bei Taufen und Trauungen sind rückläufig, was jedoch den demografischen Trends folgt. Im Gegenzug dazu stiegen Erstkommunionen und Firmungen leicht an. Die Gesamtzahl der Priester und hauptamtlichen Mitarbeiter blieb weitgehend konstant. Die Synthese der Daten legt nahe, dass die Kirche in Österreich nicht in einem freien Fall ist, sondern aktiv demografische Herausforderungen bewältigt und in bestimmten Bereichen sogar eine Revitalisierung erlebt. Sie zeigt eine Gemeinschaft, die sich nicht nur auf formale Mitgliedschaft beschränkt, sondern in ihrem Kern engagiert und lebendig bleibt. Zitat Ende. Nun wollen wir uns das mal anschauen im Detail, wie die Kirche das sieht und wie die wirklichen Zahlen ausschauen. Also, der erste Teil war, Zitat wieder, trotz eines leichten Mitgliederrückgangs zeigt die Statistik der katholischen Kirche in Österreich für 2024 ein Bild bemerkenswerter Stabilität. Während die Katholikenzahlen auf rund 4,56 Millionen sank, verringerte sich die Zahl der Kirchenaustritte signifikant.
Ja. Das mit der Stabilität, das mögen Sie ja.
Ja.
Deswegen habe ich meine heurige Analyse der Zahlen bei den Atheisten in Österreich stabiler Seitenlage betitelt. Und ich glaube, das ist eine
richtig
ziemlich passende Betitelung.
Das werden wir gleich sehen, wie gut das passt. Also, die Austritte im Jahr 2024 betrugen 71.531. Es stimmt, dass es weniger ist als 2023 mit 85.163 und 2022 waren es sogar 90.975. Trotzdem ist es der fünfthöchste Wert der letzten Jahrzehnte.
Mhm.
Bei der schrumpfenden Gesamtmenge ist natürlich die Anzahl der Austritte weniger relevant als ihr Anteil, die sich für den Austritt entschieden haben. Und mit 1,53% war das immer noch fast so viel wie im Jahr 2010, wo ja der Missbrauchsskandal offenbar wurde. Dies zeigte nach 1,87% 2022 und 1,79% 2023 weiterhin, dass selbst ohne große Skandale ein merkbarer Teil der Mitglieder nicht wirklich glücklich in der Kirche ist und sich aus der Kirche zurückziehen. Interessant ist auch der Gesamtverlust, und das ist nämlich das Entscheidende. Der Gesamtverlust vom letzten Jahr beträgt 81.371. Das ist der dritthöchste Wert nach 2023 und 2022. Und sogar 2010 lag noch darunter. Also man sieht, so wahnsinnig stabil, also ich weiß nicht. Interessant, ich habe mir das auch angeschaut, wie der Verlust innerhalb von 10 Jahren ausschaut, nämlich in der Zeit von 2014 bis 2024. In der Zeit hat die Kirche 707.709 Mitglieder verloren. Das sind 13,44%. Wenn man jetzt den Verlust von 20 Jahren anschaut, von 2004 bis 2024, waren es 1.135.367 Mitglieder, die ihnen verlustig gegangen sind. Das ist ein Wert von 19,94%, also fast 20% in 20 Jahren. Und dazu muss man aber sagen, dass ja gerade in den ersten Jahren dieser 20 Jahren der Mitgliederverlust ja nicht so hoch war. Da waren die Austrittszahlen nicht so.
Genau, das beschleunigt sich.
Das beschleunigt sich jetzt, ganz genau. Ja, und was dabei aber komplett verschwiegen wird, und das nicht nur von der Kirche selbst, sondern auch von allen anderen Medien, ist, dass die Mitgliederzahl der RKK erstmals unter 50% gefallen ist. Genau gesagt auf 49,55%. Ja, was sagt ihr dazu?
Ja, schön reden ist gar kein Ausdruck dafür, was die Kirche hier macht. Auch in ihrem Statement, der letzte Satz von dem von dir vorgelesenen Text, den habe ich mir gemerkt, im Kern bleibt die Kirche lebendig, heißt es da sinngemäß, ja. Im Kern, ja. Der Kern wird vielleicht nicht kleiner, aber der Kern ist bekanntlich nicht das Ganze, sondern eben nur ein kleiner Teil des Ganzen. Und der mag vielleicht lebendig sein, aber das Rundherum wird immer weniger.
Zu dem letzten Teil kommen wir ja noch. Es war ja jetzt einmal nur der erste Teil mit den Zahlen, mit der Lebendigkeit. Dazu kommen wir ja auch.
Okay,
noch.
Ich bin gespannt.
Gut, also gehen wir weiter in dem Text. Wieder Zitat, gleichzeitig stieg die Zahl der Wiedereintritte und Gottesdienstbesucher merklich an. Die stabile Beteiligung Ehrenamtlicher und die hohe Reichweite digitaler Übertragungen deuten auf eine vitale Gemeinschaft jenseits reiner Mitgliederzahlen hin. Nun, es ist tatsächlich so, die Wiedereintritte sind gestiegen auf 4.883 Personen, die eingetreten sind. Das sind um 528 Personen mehr als voriges Jahr. Bei den Gottesdienstbesuchern, auch da verzeichnen wir einen Anstieg auf 372.504 Gottesdienstbesucher. Das ist der Durchschnitt der beiden Zählsonntage. Der Anstieg beträgt rund 40.000 Personen mehr als 2023 und 2024. Aber wir sind noch lange nicht auf dem Stand von vor Corona, also bei dem Stand von 2019. Denn da waren es 514.861 Messbesucher. Das ist ein Minus von 142.357 Gottesdienstbesuchern. Ja. Also auch da würde ich sagen, sie jubeln etwas hoch, was eigentlich nicht wirklich hoch zu jubeln ist. Also so wie du schon zuerst gesagt hast, Nico, Schönrederei, würde ich es nennen.
Man muss nur die Basis richtig aussuchen und dann kann man immer ein Wachstum ausweisen. Das machen die KlimawandelleugnerInnen zum Beispiel auch, indem sie einfach ein x-beliebiges Jahr auswählen, in dem ein paar Kennzahlen untypisch waren und dann sagen sie, hier seht ihr, hat sich ja gar nichts geändert.
Ah ja, okay. Ja, so ist das. Gut, gehen wir zum nächsten Punkt, zu den Taufen. Die Zahlen bei Taufen und Trauungen sind rückläufig, was jedoch den demografischen Trends folgt. Im Gegensatz dazu stiegen Erstkommunion und Firmungen leicht an. Zitat Ende. Gut, die wichtigste Methode der Kundengewinnung ist immer noch die Zwangstaufe, wo Kleinkinder, die sich nicht wehren können, eben in den Verein hineingetauft werden und natürlich als Mitglieder mitgezählt werden. Die Taufen insgesamt sind auf 36.705 gesunken. Es gab bisher nur einen niedrigeren Wert und zwar war das 2020. Das war das erste Jahr der Corona-Pandemie, wo die Leute dann aber gemerkt haben, dass man diese Rituale gar nicht so braucht. Und der Nachholeffekt ist dann aber auch ausgeblieben. Also es sind nicht wirklich viel mehr getauft worden, um dieses Jahr 2020 aufzuholen. Den starken Rückgang um 7% von 2023 auf 2024 versucht die Kirche folgendermaßen zu erklären. Wieder ein Zitat. Dies hängt auch mit dem Rückgang der Geburtenzahl in Österreich zusammen. Das stimmt insofern, dass die Geburten zwischen 2023 und 2024 tatsächlich zurückgingen um 0,47%. Ein Vierzehntel des Effekts ist also damit erklärt. Der Anteil der römisch-katholischen Taufen von Neugeborenen an allen Geburten war bis 2015 über 50%. Er begann dann zu sinken und dann richtig zu fallen. 2023 wurden noch 39,2% der Geburten des Jahres innerhalb des ersten Lebensjahres getauft und 2024 waren es nur mehr 34,9%. Also innerhalb von einem Jahr sind es, sagen wir jetzt, rund 4% Verlust. Natürlich ist die Situation auch von Migration beeinflusst. Dies können wir jedoch herausrechnen. Bis 2012 wurden über 2/3 der Neugeborenen von Eltern mit österreichischer Staatsbürgerschaft getauft. Dies fiel 2018 unter 60% und 2024 auf nur mehr 45,8%. Der wahre Wert liegt niedriger, weil auch einige Eltern mit Migrationshintergrund ihre Babys katholisch taufen lassen. Die Kirche mag das öffentlich mit der Demografie erklären. Von außen sehen wir eine Mehrheit von Österreicherinnen, die ihre Kinder nicht mehr der katholischen Kirche aussetzen wollen. Mhm. Ja, was sagt's dazu?
Ja, der Trend wird sich nicht stoppen lassen durch weiteres Schönreden von Steigerungen, die sich einfach von einem Jahr zum nächsten ergeben. Diese ganze Eintrittsthematik ist ja auch dadurch, und das ist eigentlich ein Kritikpunkt auch an dem ganzen System, dadurch problematisch, dass der Staat Kindern automatisch das Religionsbekenntnis der Eltern überbindet. Mhm. Wenn die nicht das Gleiche haben oder einer der beiden Elternteile keines hat, dann wird es etwas komplizierter. Aber das tut nichts zur Sache, dass dieser Automatismus nach wie vor besteht. Wir haben jetzt über die katholische Kirche gesprochen, aber in anderen Religionen, in denen es kein derartiges Ritual gibt, wie eben im Islam, wird das einfach angenommen, diese Zuschreibung.
Ja, gut. Der nächste Punkt waren Erstkommunionen und Firmungen. Die sind leicht gestiegen. Das hängt natürlich mit der Zahl der getauften Kinder von vor 8 beziehungsweise 14 Jahren zusammen und weniger mit einer aktuellen Entscheidung. Interessant ist hier, welcher Anteil der vor 8 Jahren Getauften nicht mehr bei der Erstkommunion aufscheinen. 2024 waren das 4,1%. Und wie viel der 14-Jährigen vor 14 Jahren Getauften sich gegen die Firmung entschieden? 2024 waren es 16,7%. Mhm. Ein Sechstel. Das ist ein Teil der zukünftigen Austritte, die sich bereits im Teenageralter abzeichnen. Ja, also auch da ist es nur Schönrederei. Gut, Trauungen. Lange Zeit zog bei jungen Menschen das Argument, aber ich will in Weiß in der Kirche heiraten, noch gegen die Austritte. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Die absolute Zahl der katholischen Eheschließungen war bis 2018 noch über 10.000 pro Jahr, fiel vor Corona schon darunter und lag 2024 bei 7.537. Die Anzahl der Eheschließungen in Österreich ist aber relativ stabil geblieben. Nur der katholische Anteil daran sinkt kontinuierlich. 2024 wurden nur mehr 16,5% der Eheschließungen mit einer katholischen Veranstaltung verknüpft. Hm. Dies bedeutet natürlich, dass immer weniger junge Menschen dies im eigenen Umfeld sehen und der Wunsch nach kirchlicher Hochzeit auch bei ihnen zurückgeht. Das wirkt sich wiederum auf die Taufen, Firmungen und so weiter aus.
Ja, das sind alles so exponentielle Effekte. Die multiplizieren sich, diese Effekte.
Ja, ganz genau. Also auch da wieder, sie freuen sich unheimlich über Firmungen und so und in Wirklichkeit fehlt's trotzdem. Zur Gesamtzahl der Priester und hauptamtlichen Mitarbeiter. Zitat, die Gesamtzahl der Priester und hauptamtlichen Mitarbeiter blieb weitgehend konstant.
Das ist insofern interessant, weil die Zahl der Katholikinnen und Katholiken bleibt ja auch weitgehend konstant. Also wir sprechen ja immer nur noch von einem Verlust von 1-2%, der natürlich in absoluten Zahlen enorm ist und sich natürlich sehr, sehr schnell addiert über die Jahrzehnte. Aber ich bin gespannt, wie es bei den Priestern aussieht.
Ja, das ist ja das Interessante dabei. Nach dem starken Rückgang der Pfarren im Jahr 2023, also das war ein Minus von 3,3% von 3.007 Pfarren auf 2.907, war die negative Entwicklung im Jahr 2024 moderater, um nur 0,6% auf 2.890 Pfarren. Die Änderung bei den Priestern ist in der Größenordnung der Abgangsrate der Mitglieder anzuziehen. Minus 59 Priester, das entspricht einem Rückgang von 1,7%. Das ist ähnlich wie bei den Mitgliederrückgang. 19 Priester kamen dazu, die durch Tod, Pensionierung oder aus anderen Gründen ausfallenden früheren Priester werden also nur zu einem ungefähr Viertel ersetzt. Die Zahl der Priester aus dem Ausland steigt auch nicht wirklich an. In dem Jahr ist nur ein einziger dazugekommen, von 456 auf 457. Also auch der Weg der Ersatzbeschaffung, ja, zeigt nicht wirklich viel Wirkung. Also man sieht, auch da ist der Rückgang nicht anders wie bei den Mitgliedern. Ja, weiß ich nicht, ob die Kirche dann schon von einem Priesternotstand spricht und darüber weint. Aber es werden auch in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch viel mehr Priester irgendwie pensioniert werden, weil die Babyboomer jetzt dann alle in Rente gehen. Wobei die Priester ja, glaube ich, länger arbeiten, oder?
Ja, also bei ihnen gibt's keine normale vorgesehene Pension. Sie können ab 70 oder bei Arbeitsunfähigkeit ansuchen, dass sie in den Ruhestand versetzt werden. Aber es ist relativ typisch, dass auch noch 75-Jährige, wenn sie es schaffen, regelmäßig Gottesdienste leiten, weil eben genauso ein Mangel. Aber ich dachte, die Lage ist stabil.
Oh ja, ja, die ist stabil. Genau. So, und jetzt der letzte Abschnitt mit der Zitat. Die Synthese der Daten legt nahe, dass die Kirche in Österreich nicht in einem freien Fall ist, sondern aktiv demografische Herausforderungen bewältigt und in bestimmten Bereichen sogar eine Revitalisierung erlebt. Sie zeigt eine Gemeinschaft, die sich nicht nur auf formale Mitgliedschaften beschränkt, sondern im Kern engagiert und lebendig bleibt. Da hast du ja schon was dazu gesagt, naja, Nico.
Das habe ich schon vorgezogen.
Ja, genau. Ob das tatsächlich so ist, muss jeder für sich selbst beantworten. Ich habe noch einen kleinen Zusatz dazu von den Zahlen her, also von den Mitgliederzahlen. Ich lebe in einem ziemlich kleinen Ort in Niederösterreich, also 45 Kilometer von Wien ungefähr entfernt, und habe auf der Gemeinde nachgefragt, wie viele Einwohner unser Dorf hat und wie viele Katholiken es da gibt. Und zwar zufällig war ich wirklich fast am selben Tag des Jahres 2024 und 2025 auf der Gemeinde und habe das erfragt. Also 2024 hatte unser Dorf 2627 Einwohner, 2025 waren es um 2 weniger. Katholiken gab es 2024 1220, das sind 46,44% der Bevölkerung. Und 2025 gab es noch 1199, also ein Verlust von 21 Personen. Und damit sind wir auf einem Stand von 45,68%. Also wir liegen sogar in unserem Dorf unter dem österreichischen Wert, was mich sehr freut.
Das ist etwas, worauf du stolz sein kannst.
Ja. Und dann habe ich mir noch einmal den Spaß gemacht und bin am Sonntag, den 10. August, habe ich mich vor dem Gottesdienst vor die Kirche gesetzt, bewaffnet mit einem Block und einem Stift und habe die Kirchenbesucher gezählt. Das war sehr interessant, muss ich sagen. Insgesamt kamen 18 Personen zum Gottesdienst, inklusive der Pfarrsekretärin. Und diesen 18 Personen waren gerade mal 3 Männer. Keiner der Besucher war unter 65, also alle weit drüber, würde ich sagen. Ich habe sogar Fotos gemacht. Ja, der Pfarrer kam 5 Minuten vor Beginn der Messe mit seinem Auto angerauscht und ist dann richtig reingelaufen in die Kirche. und es gab keinen einzigen Messdiener. Hm. Also Ministranten habe ich keinen einzigen gesehen.
Die waren sicher schon eine Stunde vorher dort.
Ich habe auch reingeschaut in die Kirche, es war keiner. Das zu einer engagierten, lebendigen Kirche. Von den Kirchenbesuchern, also das sind 1,5% der Katholiken und 0,69% der gesamten Bevölkerung. Wobei man aber noch dazu sagen muss, dass unsere Pfarre aus 3 Pfarren besteht. Also eigentlich müsste man die anderen Ortschaften, die noch dazugehören, auch noch dazu rechnen.
Also ihr habt sozusagen einen Gottesdienst für 3 Dörfer. Also.
Richtig, ja. Ganz genau, jede Woche woanders und da war es eben, ja. Gut, dann man kann noch dazu sagen, es war August, es war Ferienzeit, vielleicht ist das deshalb so wenig. Ich war schwer enttäuscht, muss ich sagen. Also ich habe schon mit zumindest, ja, ich würde sagen 25 Leuten gerechnet.
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Auch 25 wären nicht viel. Also die Gemeinde, aus der ich gekommen bin und als ich selbst noch ministriert habe in den 80er Jahren, da war die Kirche schon immer voll. Ne? Kann schwer schätzen, 200-300 Leute waren da jedenfalls drinnen.
Also gut, so viel haben in unserer Kirche nicht Platz, das muss man auch dazu sagen. Ich habe mir das heute genauer angeschaut. Wir haben 2x9 Reihen, diese Kirchenbänke. Ich weiß nicht, wie viele in eine Reihe reinpassen. 5-6 Leute vielleicht, also das mal 18.
Mal so viel, 100 Leute werden schon reinpassen. Ja, dann.
Ja, aber ja, mit 18 war ich schon etwas enttäuscht. Ich wollte heute nochmal hingehen und die Kirchenbesucher zählen. Nur leider, ja, ich habe gelesen, dass ein Gottesdienst stattfindet heute und zwar sogar ein Erntedankgottesdienst. Nur der hat dann nicht stattgefunden. Anscheinend hat er in einer anderen Pfarre stattgefunden, aber ich war nicht die Einzige, die diesem Irrtum aufgesessen ist. Denn es sind noch 2 Leute da gewesen, die ganz verzweifelt geschaut haben, wieso da kein Gottesdienst ist. Also irgendwie haben sie das scheinbar schlecht kommuniziert. Also ja, ich war nicht die Einzige. Aber ich werde mich nochmal an einem Gottesdienstsonntag hinstellen und zählen, wo man dann nicht sagen kann, okay, das sind Ferien, sondern wirklich an einem ganz normalen Sonntag und schauen, wie viel da kommen, damit man halt nicht den Ferieneffekt da hat.
Drücke dir die Daumen, dass du deine 25 schaffst, die du dir gewünscht hast.
Oh, du, ich nehme alles so wie es kommt. Also ich bin da.
Notfalls noch selbst reingehen, dann kannst du dich auch zählen.
Ja, könnte ich machen. Ich meine, interessant habe ich auch gefunden, dass eben von diesen 18 Personen wirklich nur 3 Männer da waren. Also ich bin wirklich enttäuscht darüber, dass noch so viele Frauen dorthin gehen, in einen absolut misogynen Verein sich da engagieren. Aber ja. Es sind alle, wie gesagt, es war keine einzige unter 65, ich würde eher sagen 70 aufwärts.
Die Männer nehmen ja dieses digitale Angebot, das seit Corona so gut läuft, an. Ah. Die haben sich ja alle online geschaut.
Ah ja, okay.
Verstehe.
Ja, das wäre natürlich eine Erklärung.
Wichtig ist natürlich, dass bei diesen Gottesdiensten gleich viele Personen wieder rauskommen, reingehen. Nehmen wir mal an, das ist der Fall. Und was aber nicht außer Acht gelassen werden kann, ist, es wird ja immer so getan, als wären am Land die Menschen noch in der Kirche und in der Stadt ist das alles nicht mehr so. Also man sieht auch, dass auch in den ruralen Gebieten, auch wenn jetzt 45 Kilometer von Wien noch sehr nahe an einer sehr großen Stadt ist, aber dass das auch dort sehr, sehr stark rückläufig ist, vor allem was das Annehmen des Angebots betrifft. Also der lebendige Kern ist, wie du es beschrieben hast, wahrscheinlich schon sehr alt.
Mhm. Ja, ganz genau, das ist es. Natürlich bei so, ja, so Festen wie Feuerwehrfest oder weiß ich nicht, was da haben, so Kirchenflohmarkt oder so. Klar sind da mehr Leute, ja, da kommen dann auch die Jungen und schauen sich das an. Aber zu den ureigenen Veranstaltungen der Kirche, ja, kommen von mir aus 25 Personen. Ich bin gespannt. Ich werde mich nochmal hinstellen und nochmal zählen, ob da mehr sind. Und es ist ja auch so, dass diese Kirchenzählsonntage, da darf man ja auch nicht vergessen, das eine ist ein Fastensonntag, das heißt vor Ostern. Da gehen ja erfahrungsgemäß sowieso schon mehr Leute in die Kirche. Und das zweite ist der Christkönigtag, also Christkönigssonntag nennt sich der. Und das ist ein Hochfest. Also das sind ja keine normalen Sonntage, wie, weiß ich nicht, irgendein Sonntag im April, ja, oder im September oder so, sondern das sind ja wirklich spezielle Feste auch. Und ja, darauf dann die Zahl zu gründen, wie viel insgesamt und eigentlich auch noch regelmäßig in die Kirche gehen, daraus zu schließen, finde ich, ist auch nicht ganz redlich.
Um ein bisschen das zu verteidigen, ich meine, da geht es natürlich schon auch um Vergleichbarkeit, aber du hast natürlich vollkommen recht, das ist verzerrt natürlich in eine Richtung.
Ja.
Sich selbst anzulügen, haben Religionen besonders gut gelernt. Insofern überrascht mich das nicht als Methode.
Ja.
Ja, das würde ich auch so sagen. Sie lügen sich selbst in die Tasche.
Diese Texte, die sie mitliefern, sind einfach wirklich haarsträubend. Also mir ist jetzt noch einmal vor diesem letzten Satz mit dem lebendigen Kern, ist mir auch aufgefallen, die demokratischen Herausforderungen, die die Kirche meistert.
Demografisch.
Demografisch oder demokratisch?
Demografisch.
Ach so, okay, gut. Na dann bin ich ein bisschen beruhigt. Ich habe tatsächlich demokratisch verstanden und habe mich jetzt die ganze Zeit gefragt, wovon die Rede ist. Gut, halb so wild dann.
Aber demokratische Herausforderung würde uns gleich gut zu unserem nächsten Thema führen.
Bitte sehr.
Es gab eine wirklich schöne Veranstaltung im Wiener Rathaus, nennt sich Interreligiöses Fastenbrechen oder Iftar auf wahrscheinlich Arabisch. Das ist eben eine muslimische Feier, eben des Fastenbrechens, also wenn man aufhört zu fasten. Und die Stadt Wien und die islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich haben zu diesem Iftar eingeladen. Und zwar nicht irgendwie, das ist ein muslimisches Fest, sondern wirklich interreligiös. Also das waren viele andere Religionsgemeinschaften auch dort. Natürlich auch Herr Bürgermeister Michael Ludwig und der IGGÖ-Präsident Ümit Vural meinte, dass das Iftar im Rathaus symbolisch für ein gelebtes Miteinander und für Vielfalt in Wien stehe. Das ist schön. Also die Ressourcen der Stadt Wien wurden hier für die Feier einer Religionsgesellschaft hergegeben. Ob man dann noch davon sprechen kann, dass die Religionsgesellschaft eingeladen hat, die Räume im Rathaus sind ja nicht billig, ist vielleicht eine andere Sache. Bürgermeister Ludwig hat gesagt, dass im Wiener Religionsrat bereits 20 Kirchen und Religionsgemeinschaften Vertreter seien. Wir wissen ja, in Österreich gibt es die Anerkennung ab 0,2% der Bevölkerung und das sind 16 Religionsgesellschaften, die das erreicht haben. Das heißt, weitere 4, die da leider nicht genannt wurden, erreichen nicht einmal 0,2% der Bevölkerung, aber sie sind schon dabei im Wiener Religionsrat. Und das ist toll, weil nämlich Wien eine Stadt des Friedens und der guten Beziehungen der Religionen ist. Die andere Hälfte der WienerInnen, die eben nicht religiös sind, die wurden wieder nicht eingeladen zum Rat der schönen Wiener Religionen. Aber Hauptsache, man öffnet sich so für die ganz kleinen Religionsgesellschaften.
Vielleicht gehen die anderen Wienerinnen und Wiener dann zum Ball der Wissenschaften, der jedes Jahr auch im Rathaus stattfindet. Aber zumindest ein Teil geht dorthin und ich glaube, die Feier ist besser als ein islamisches Fastenbrechen. Bei den 20 Kirchen- und Religionsgesellschaften könnten natürlich die 5 Evangelikalen, die sich zu einer zusammengeschlossen haben, zur Anerkennung separat gewertet werden. Aber ich vermute, so wie du wahrscheinlich auch vermutest, dass da ein paar Bekenntnisgemeinschaften, die noch nicht anerkannt sind, einfach auch mitgezählt werden zu den Anerkannten. Und da sind ja eigentlich 26 dabei. Ja, wir können dann eigentlich gleich beim Thema bleiben. Michael Ludwig ist auch an anderer Stelle aktiv geworden. Der Bürgermeister, der eben erwähnte, und Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften haben neulich am Campus der Religionen in der Seestadt Aspern wieder einmal die durch Vandalenakte bereits mehrfach zerstörte Fahne der israelitischen Kultusgemeinde gehisst. Bürgermeister Ludwig hat betont, die Gesellschaft brauche die einende Kraft der Religionen. Offensichtlich gibt es da aber zwischen den Religionen einige Zerwürfnisse, sonst würden ja solche Vandalenakte nicht stattfinden. Und er meint auch weiter, in Wien gäbe es seit vielen Jahren eine ausgezeichnete Zusammenarbeit der Religionsgemeinschaften, die einen wesentlichen Beitrag zur gesellschaftlichen Stabilität darstelle. Das wage ich einmal massiv zu bezweifeln, weil diese Behauptung ist meines Wissens durch keine Studien in irgendeiner Form empirisch gestützt, aber es klingt gut.
Aber Wien ist doch eine Stadt des Friedens und der guten Beziehungen der Religionen.
Ja, meine Vermutung ist, dass Wien deswegen eine Stadt des friedlichen Zusammenlebens der Religionen und der guten Beziehungen ist, weil es eben nicht so religiös ist und Religion vielleicht keine so große Rolle spielt, könnte im Umkehrschluss auch genau das Gegenteil der Fall sein. Also, dass durch mehr Religion dieser Frieden vielleicht nicht mehr so stabil wäre, wenn sie noch mehr Wichtigkeit hätte.
Das ist sicherlich ein Grund, aber vielleicht meinen Sie auch die gute Zusammenarbeit zwischen den Religionsgemeinschaftsführern.
Genau.
Sie sollten das vielleicht auch ihren Schäfchen sagen, dass man sich nicht gegenseitig auf die Schnauze haut.
Aber gerade die religiösen Führer, auch da gendern kaum notwendig, vielleicht nicht notwendig, aber kaum notwendig. Die Frage ist auch, wo diese Zusammenarbeit tatsächlich spürbar wird. Sie wird wahrscheinlich dort spürbar, wo es um die Sicherung von Privilegien geht, dort, wo man gemeinsam symbolische Akte setzt. Dort ist diese Zusammenarbeit spürbar. Aber ich glaube nicht, dass in sogenannten zivilgesellschaftlichen Engagements diese Zusammenarbeit eine ernsthafte Rolle spielt. Mhm. Also weiß nicht, inwieweit Caritas und Diakonie oder karitative Organisationen anderer Kirchen und Religionsgesellschaften in irgendeiner Form etwas gemeinsam machen. Ja. Geschweige denn über diesen Bereich hinaus. Also man könnte vielleicht noch den Bildungsbereich oder auch den Spitalsbereich hernehmen, aber da ist mir nichts in Form einer Zusammenarbeit bekannt. Also würde ich mich fragen, auf welche Domänen sich diese Zusammenarbeit überhaupt erstreckt.
Ich glaube, Catering-Produkte und Brötchen können Sie wirklich sehr effizient vernichten bei solchen Veranstaltungen.
ja, immerhin. Ja. Ludwig meint dann auch noch, wer eine Religion angreift, greife alle an. Also er hat da so einen innerreligiösen Art NATO-Pakt anscheinend ausgerufen, der mir auch nicht wirklich bekannt ist, beziehungsweise trifft eher das, was ich vorher beschrieben habe, nämlich dann, wenn es darum geht, dass eine Religion angegriffen wird, dann gibt es schon eine gewisse Solidarisierung auch in der Öffentlichkeit. Meistens geht es dann darum, dass irgendwie vielleicht doch im Privilegienbereich etwas thematisiert wird. Da gibt es dann große Solidarität und gemeinsame Pressekonferenzen unter Umständen. Aber zurück zum Campus in der Seestadt, den wir ja auch schon öfter in unserem Podcast hatten. Die Zukunft dieses Campus ist offen, also wir rufen in Erinnerung, es handelt sich um ein paar Fahnenstangen, die ohne weiteren Schmuck und ohne weitere Einfassung dort irgendwie neben einer U-Bahn-Station mitten in einer, in Wien würde man sagen, Gstätten herumstehen. Also ein wirkliches Aushängeschild für diese Religionen ist dieser Campus der Religionen jedenfalls nicht. Es hat auch keine Kirche oder Religionsgesellschaft die Ressourcen, dort irgendetwas hinzubauen. Aber es ist angekündigt, dass sich im Oktober eventuell klären wird, wie es mit diesem Campus weitergeht.
Ja, seither fand dort auch noch eine weitere Veranstaltung statt, nämlich das Fest der Religionen am 8. September 2025. Und bei diesem interreligiösen Fest haben die Vertreterinnen und Vertreter der Kirchen und Religionen ihren Willen zur Zusammenarbeit und zum gemeinsamen Einsatz für den Frieden bekräftigt. Das ist schön. Da braucht man regelmäßig Termine, bei denen man diesen Willen bekräftigt.
Ja, wollen kann man viel. Ne?
Wollen tun wir Frieden auch. Ja. Ich habe hier ein wunderschönes Zitat vom Superintendenten der evangelisch-lutherischen Kirche namens Matthias Geist. Wenn sich die Religionsgemeinschaften als Sauerteig im Bildungs- und Friedensdiskurs der Gesellschaft beteiligen, so seien klar erkennbare Orte, die für dieses Miteinander stehen, so Geist. Im günstigsten Fall ließe sich ein solcher Ort auch als Grünoase in der bereits sehr bebauten Seestadt denken, mit Bäumen, einer Wiese, Sitzgelegenheiten zum Verweilen und einem überdachten Bereich, auf der gemeinsame Veranstaltungen wie das Fest der Religionen angeboten werden können. Also da wird schon relativ tief gestapelt. Eigentlich hätte es da Gebäude zum Beispiel von der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule und ein für Multireligionsgemeinschaften kompatibles Sakralgebäude und so weiter gebaut werden dürfen. Es gab einen Architekturwettbewerb, es gibt Entwürfe für solche Gebäude. Aber ja, wenn man es mit einem Park schafft, dann muss man eigentlich gar nicht mehr so viel tun, weil die Natur übernimmt das.
Ja, wahrscheinlich sind Sie ja davon ausgegangen, dass die Stadt Wien das Gebäude finanziert.
Ja.
Dass die Stadt nichts tut, müssten Sie es selber machen und ja, ins eigene Börsel greifen, wollten will dann natürlich keine Religionsgemeinschaft.
Mittlerweile wundert es mich ja, dass die Stadt Wien nicht zumindest das Stadtgartenamt hinschickt, um diese Schotterfläche in irgendeiner Form zu bebauen wenigstens. Ja. Das schaut ja wirklich unwürdig aus, sogar für Kirchen.
Ich finde übrigens schön, dass er das Wort Sauerteig verwendet. Ein Sauerteig besteht ja letztendlich aus Hefebakterien, deren Aufgabe im Teig ist, dass sie die Nährstoffe in sozusagen Luft umwandeln, konkret CO2, und damit halt der Teig aufgeht. Also sie produzieren sozusagen heiße Luft, weil sich das ja auch ein bisschen erwärmt bei dieser Reaktion. Aber wirklich Nährwert bringen sie ins fertige Produkt nicht wirklich ein. Aber wenn er das so sehen will als Rolle der Religion, werde ich ihm nicht widersprechen. Wir haben eine Hörerin namens Elisabeth. Sie ist Religionswissenschaftlerin an der Uni Wien. Alles Gute zum Abschluss übrigens an dieser Stelle. Sie hat über eine Uni-Arbeit über diesen Campus der Religionen geschrieben und mir ihr Feedback geschickt, weil wir das ja vor ein paar Monaten schon behandelt haben. Und es gibt ein paar interessante Punkte, die wir damals nicht gewusst und nicht gesagt haben, auf die sie hinweist. Sie erwähnt, dass es sogar ein Gerichtsverfahren gab zur Vergabe der Gelder des sogenannten Stadterweiterungsfonds, weil da alles so intransparent war. Da musste sogar der frühere Wiener Erzbischof und Kardinal Schönborn als Zeuge aussagen. Also das ist schon nicht nichts, dass man einen Kardinal vor Gericht zitiert, damit der aussagen kann. Aus kritischer Perspektive würde sie eben sagen, dass diese Geldgeschichte gar nicht so einfach und simpel ist. Wir haben damals gesagt, wir haben nicht wirklich Ausgaben der Stadt, abgesehen davon, dass halt das Grundstück angeschafft wurde, gefunden. Und sie hat da doch mehr Geldflüsse von der Stadt auch gesehen. Sie erwähnt das Dominanzgetue der römisch-katholischen Kirche und meint, dass dieser sogenannte interreligiöse Dialog auf Augenhöhe stattfinden sollte, aber das absolut nicht der Fall ist. Elisabeth führt weiterhin aus, dass der Bürgermeister sich damit brüstet, dass das so ein Leuchtturmprojekt ist und er das deswegen voll unterstützt. Und Elisabeth hat damals jemanden von der Stadt interviewt und das wirkte wirklich fast wie ein städtisches Bauprojekt. Nicht Brauprojekt, davon hätte andere vielleicht mehr. Also offensichtlich ist die Stadt Wien doch noch stärker, als wir es bei der letzten Behandlung dieses Themas erwähnt haben, in dieser Entwicklung involviert. Und Elisabeth meint auch zum interreligiösen Dialog, dass sie immer meinen, Friedensprojekte zu sein, was sie eben als problematisch ansieht, wir genauso. Über Frieden kann man sehr gerne reden. Das tut man eigentlich sehr häufig, immer wenn man sozusagen die eigene Gutheit signalisieren will. Aber das hat halt den Vorteil, dass man nicht wirklich was tun kann und damit auch nichts tun muss. Ja, und dann war ich im Frühjahr in Berlin und zwar zufällig in einem Hotel neben einem unbebauten Grundstück, auf dem ich ein Plakat gesehen habe, House of One. Dieses House of One ist eine Baugrube seit 2011 und offensichtlich ähnlich erfolgreich wie der Campus der Religionen in Wien. Es ist ein gespendetes Grundstück und eine Webseite mit Spendenaufruf gibt's auch. Und diese drei Weltreligionen, nämlich jene Weltreligionen, die jeweils nur einen Gott anbeten, sie sind der Meinung, sie brauchen so ein Haus gemeinsam, damit sie den einen Gott, den sie halt alle als unterschiedliche Charaktere ansehen, dort gemeinsam anbeten zu müssen. Also das ist das House of One. Beim Humanistischen Pressedienst war heuer ein Beitrag dazu. Wir werden das verlinken. Ich möchte daraus zitieren. Bereits 2019 kritisierte der HPD, dass das House of One vor allem eines ist, eine Geldverschwendung ohnegleichen. Allein die hochverschuldete Stadt Berlin steuerte 10 Millionen Euro aus Steuergeldern zu bei. Da ist das Grundstück in bester Lage noch nicht einmal mit eingerechnet. Also sie haben von der Stadt schon 10 Millionen bekommen. Der Spendenstand ist irgendwo bei 200.000 Euro. Also die Bevölkerung findet es extrem wichtig, dass das gemacht wird. Und es ist halt noch eine Baustelle ohne erkennbare Bauten. Man sieht, zwei deutschsprachige Metropolen, zwei Hauptstädte haben ähnliche Ideen für sowas wie Campus der Religionen und ungefähr denselben Erfolg.
Ja, mich erinnert das Ganze an das KIZ in Wien, das King Abdullah Zentrum für interreligiösen Dialog, das ja weitgehend von Saudi-Arabien bezahlt worden sein dürfte. Aber da fehlt der große saudische Geldgeber im Hintergrund in Berlin.
Mir fällt dazu noch was anderes ein. Also ich meine, da geht es um interreligiöse Projekte. Gerade in Deutschland sind sich ja nicht einmal die Katholiken und die Protestanten grün. Mhm. Da gibt es einen zweigeteilten Dom, und zwar die Simultankirche in St. Petri in Bautzen. Da werden Gottesdienste von Protestanten und Katholiken scheinbar abwechselnd und auch miteinander gefeiert. Ja? Und auf Facebook, also ist da ein Bericht dazu, die Kommentare, die zu dieser Kirche von den Gläubigen, ja, von den gläubigen Katholiken kommt, ist sensationell. Ja? Da schreibt einer, das ist eine Gotteslästerung. Also nicht mal die sind sich grün und dann wollen sie ein House of One haben, wo drei verschiedene, komplett verschiedene Religionen aufeinandertreffen und glauben, das funktioniert.
Ja, die Frage ist, auch immer, was da drinnen funktioniert.
Ja, also, richtig.
Es ist das Einzige, an das ich mich erinnern kann, was das KIZ produziert hat, waren weinerliche Veranstaltungen, wie arm sie sind und dass das alles so auf die Kirchen losgehen und auf den Islam und bla bla bla. Also es gibt dort keine sinnvollen Projekte. Man kann sich ja, oder wir sollten uns mal wieder die Website des KIT anschauen, was es dort an Projekten aktuell gibt. Aber das sind meistens Dinge, die keine Substanz haben.
Ja, weil es ist, also wie gesagt, nicht mal ja eine Religion in zwei verschiedenen Konfessionen können miteinander. Ich meine, da ist noch ein, ich weiß nicht, ob ich das vorlesen soll, aber ich finde es bezeichnend, wie Katholiken über ihre Glaubensgeschwister, wie sie über die denken. Also es schreibt noch einer dazu, zu dieser Kirche, der seligen Schwester Maria Serafina wurde eine Vision zuteil, die den Apostaten Luther in der Hölle brennend zeigt. Ein hieb- und stichfester Beleg dafür, dass im Schatten des Monsters nichts Gutes gedeihen kann. Jesus hat die Zöllner aus dem Tempel geprügelt, weil sie Gott gefrevelt haben. Wir laden die Anhänger eines der widerwärtigsten Frevler und Apostaten der Geschichte in unsere Gotteshäuser ein. Nein, schlimmer, wir machen sie zum gleichberechtigten Hausherrn. Es wird Zeit, dass wieder Peitschen geschwungen werden. Ende des Zitats.
Ach herrje, ja. Mich erinnert das an Austria und Rapid in Wien. Ich meine, die Stadt Wien hat ja auch zwei Fußballstadien finanziert,
ja,
beziehungsweise kofinanziert, auch vollkommen unnötig. Eins hätte es auch getan, aber bitte.
Ich möchte nicht wissen, was diese Person über jüdische Menschen schreiben würde.
Ja, wahrscheinlich das gleiche wie Luther.
Ja, vermutlich, ja.
Ja, aber er distanziert sich von dem Apostaten Luther.
Bleiben wir gleich bei der evangelischen Kirche. Es gibt eine designierte evangelische Bischöfin, die ein Interview gegeben hat, Cornelia Richter. Sie spricht in diesem Interview über die Bedeutung der Jugend, mit der sie als Theologieprofessorin viel zu tun hatte, und die Chance, in einem männerdominierten Beruf ein Signal zu setzen und Vorbildwirkung zu entfalten. Ja, also gut, wir wissen, dass die protestantische oder die evangelische Kirche hier etwas aufgeschlossener ist als andere Religionsgemeinschaften. Nichtsdestotrotz, so verschieden sind sie dann auch nicht. So verschieden sind sie auch nicht in der Art und Weise, wie Menschen diese Kirche verlassen. Also was in den online verfügbaren Zusammenfassungen fehlt, ist die Frage, ob sie vielleicht gedenkt, etwas gegen die hohen Austrittszahlen auch zu tun. Cornelia Richter. Wir bringen ja regelmäßig Statistiken und die Austrittsrate hat letztes Jahr 2,5% erreicht, also höher als in der katholischen Kirche bei deutlich weniger Mitgliedern in Österreich. Jedes 40. Mitglied ist nur in einem Jahr ausgetreten. Und auch die Abgangsrate, die auch das Defizit von Taufen und Todesfällen beinhaltet, lag fast bei 3%. Also jedes 33. Mitglied gibt es in diesem Sinn nicht mehr. Aber das ist kein öffentlich kommuniziertes Thema der evangelischen Kirchen. Das haben wir schon gelernt. Die verschwindet in der Bedeutungslosigkeit.
Die Kommunikation ist dieselbe wie bei der katholischen Kirche. Es wird schön geredet und über das, was nicht schön ist, wird geschwiegen. Ganz einfach.
Sie thematisieren das nicht.
Das sage ich ja. Ja. Sie schweigen oder sie reden schön. Diese zwei Möglichkeiten haben sie und machen sie.
Ja. Aber dafür gibt es ja die Vatikan-Podcast, dass die, ja, die Evangelischen, die sich für die Zahlen interessieren, die sie nicht von ihrer Religionsgesellschaft bekommen, das können sie hier hören.
Genau.
Wir haben in der Folge 42 darüber berichtet, dass eine bereits verliehene Staatsbürgerschaft zurückgezogen wurde, weil die Person zufällig oder nicht so zufällig ein Zeuge Jehovas bei der Zeremonie die Bundeshymne nicht mitsingen wollte. Wurde natürlich damals in vielen Kommentaren als albern und warum muss man die blöde Hymne mitsingen und so weiter betrachtet. Aber offensichtlich war das eine richtige Entscheidung. Zumindest hat das Landesverwaltungsgericht Niederösterreich das so entschieden. Der Mann hat ja gegen die Entscheidung berufen und ist zu diesem Gericht gekommen und das Gericht hat aber entschieden, dass das Vorgehen der Landesregierung richtig war. Die Abläufe bei der Verleihung seien nämlich zwingend determiniert. Und da gehört das Singen eben dazu. Ganz klar nennt die Entscheidung auch, dass die religiöse Einstellung, das Singen der Hymne, einem Akt der Anbetung gleichkomme und damit eine von der Bibel klar verurteilte Form eines Götzendienstes darstelle, daran zweifeln lässt, ob jemand wirklich die Republik Österreich anerkennt und nicht vielleicht zu einer Gefahr für die öffentliche Ruhe und Ordnung wird. Genau das, was wir damals auch schon gesagt haben. Jemand, der die Lehren seiner Kirche und seines Glaubens über die Regeln des Staates stellt, hat in der Demokratie einfach...
Letztendlich ist es der letzte Punkt, der ausschlaggebend sein sollte, weil ich denke, dass das Singen müssen finden wir wahrscheinlich alle ein bisschen albern, auch wenn verständlich ist, dass so ein Zeremoniell dazugehört, aber jemanden gegen seinen Willen zu zwingen, zu singen, ist natürlich, geht etwas über die Anforderungen, die man an einen Staatsbürgerschaftstest oder Aufnahmeverfahren oder Initiationsritus stellen sollte, hinaus. Ja. Aber klar, wenn man als Grund geltend macht, dass sein eigenes religiöses Recht wichtiger ist, dann ist der Fall natürlich anders gelagert.
Genau. Wahrscheinlich hat dieselbe Person bei einer eventuellen Prüfung oder Bestätigung schon unterschrieben. Ja, ich erkenne die Demokratie in Österreich und das Primat des Staates und der Demokratie über die Religionen an, wenn es so einen Passus zu unterschreiben gibt.
Müssen wir jetzt zum Abschluss dieser Episode auch etwas singen?
Ja, hoffentlich nicht die Bundeshymne.
Ich glaube nicht, dass jemand etwas davon hat, wenn ich singen versuche.
Das Singen im Radio Vatikan Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer, wird bis auf Weiteres nicht geschehen. Ich hoffe, das motiviert euch zum Weiterhören. Danke fürs Zuhören dieses Mal.
Ja, ich finde es ja fast schade, dass wir nicht singen dürfen, weil ich singe dreistimmig, laut, falsch und mit Begeisterung.
Und dürfen habe ich nichts gesagt.
Aber ich will euch das ersparen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.
Danke, ciao. Tschüss.